Was esse ich, wie viel esse ich und wann esse ich, ist ein wichtiger Aspekt immer dann, wenn es um das Thema Sodbrennen geht und auch Säureproduktion. Kleinere Mahlzeiten beispielsweise jetzt mit anzupassen, Regelmäßigkeiten dabei zu haben und nicht zu spät am Abend zu essen, macht auf jeden Fall Sinn und kann man probieren. Die Magensäure ist, um das ganz klar zu sagen, nichts Schlechtes. Am Ende des Tages ist es eine Frage der Bewegung im Verdauungstrakt, dem, was ich jedenfalls auch zu mir nehme und was ich esse.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, das Millionen Menschen betrifft. Und ich bin sicher, auch in unserer Health Nerds Podcast Community gibt es viele, die darunter leiden, die das erleben. Und die vielleicht heute ein paar Ideen bekommen, ein paar Tipps bekommen, wie das A funktioniert, warum wir das haben und was wir dagegen tun können. Ich rede von Sodbrennen. Das Brennen hinter dem Brustbein. Für viele ist sofort klar, ich habe zu viel Magensäure. Die steigt mir den Hals hoch und das brennt, das ätzt und das ist der Schmerz. Was machen die meisten Leute? Sie greifen zu Säureblockern oder eben anderen Mitteln, die diese Magensäure reduzieren sollen. Doch genau hier beginnt ein weit verbreiteter Irrtum. Denn Sodbrennen bedeutet nicht automatisch, dass unser Körper zu viel Magensäure produziert. Es kann in manchen Fällen sogar genau das Gegenteil der Fall sein. Wie passt das zusammen? Darüber sprechen wir hier in dieser Folge, denn die entscheidende Frage lautet, woher kommt Sodbrennen wirklich und welche Rolle spielen Magensäure, Verdauung, unsere Ernährung und am Ende unser Lebensstil? Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler und Health Nerd. Matthias, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja,
da freue ich mich doch ganz besonders, heute mit dabei zu sein, lieber Felix.
Sag doch mal, warum setzen so viele Menschen Sodbrennen automatisch mit zu viel Magensäure gleich?
Einmal, weil Säure und das brennende Gefühl natürlich erstmal direkt damit assoziiert ist. Und intuitiv klingt es ja auch wirklich logisch. Es brennt, ja. Säure brennt, also muss es auf jeden Fall zu viel Säure sein. Und ich finde, bei dem Thema rund um Sodbrennen, Magensäure, Veränderung der Magensäure, Menge und auch mal zu wenig, mal zu viel, auch so Wechselsituationen, zeigt uns eigentlich wieder eindrücklich, dass es nicht so einfach ist, dass wir wie eine Maschine sind und es gibt genau die Menge an Magensäure und die ist dann entweder zu viel oder zu wenig. Es gibt so viele Faktoren, die einfach auch mit dazugehören. So, aber grundsätzlich verwechseln wir letztendlich Säuremenge mit Säurelokalisation. Ne? Weil, wie du es gerade beschrieben hast, die Säure befindet sich dann am Ende des Tages oder das, was vielleicht auch wirklich sauer ist, befindet sich dann eben nicht mehr im Magen. Der Magen ist mit der Struktur, mit den Zellen, die vorhanden sind, darauf ausgelegt, mit Magenschleim auch darauf ausgelegt, sich vor einem niedrigen pH-Wert, also viel Säure, zu schützen. Ja, verlässt das Ganze aber dann nach primär Richtung oben. Also wir können es quasi als eine Art Retroperistaltik beschreiben, eine Rückwärtsbewegung Richtung Speiseröhre.
Ja, viele dann nennen das ja Reflux. Ist es das?
Also Reflux ist die Begrifflichkeit, wo es eigentlich eine Barriere gibt. Ne? Also wir haben Schließmuskeln oder den Mageneingang, wo dann eigentlich auch ein Verschluss stattfindet und es eben nur in eine Richtung geht, nämlich von Mund bis Anus. Das wäre so die Hauptbewegungsrichtung. Und jetzt haben wir aber irgendwie eine Rückbewegung und auch hier kann es natürlich mechanisch oder auch in der Innervierung zu Problemen kommen oder strukturellen Veränderungen, dass der Mageneingang nicht gut verschließt und es zum Rückfluss kommt, weshalb das viele Menschen auch nachts dann nochmal mit betrifft. Aber ich finde es halt wichtig, hier schon mal festzuhalten, okay, es ist nicht nur zu viel Säure. Das ist der erste Grundgedanke und viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wissen das auch. Die haben das auch schon mittlerweile mitbekommen, dass es zwar Medikamente gibt, die primär erstmal helfen, aber eben symptomatisch helfen.
So, die Statistik sagt, etwa jeder fünfte Erwachsene leidet unter Reflux oder eben unter diesen Sodbrennen, wie es im Volksmund heißt. 5% etwa unter schweren Reflux-Symptomen. Also wirklich Leute, die dann harte Medikamente nehmen müssen, regelmäßig diese Probleme haben. Deswegen, es ist kein Randthema, sondern es ist etwas, glaube ich, was jeder im Leben früher oder später mal erlebt. Also auch ich kann mich erinnern, ich hatte mal Sodbrennen, aber da war ich vielleicht Mitte 20, also ist schon ein bisschen her. Und das wollen wir heute so ein bisschen uns mal angucken. Ja, also ich nenne das jetzt mal temporäres Sodbrennen, was man vielleicht mal hat, weil man irgendwie sich falsch ernährt hat oder irgendwelche ungünstigen Komponenten zusammengekommen sind, versus wirklich eine Art Dauerzustand, den Leute regelmäßig erleben können. Lass uns das nochmal auf diesen Widerspruch, diesen vermeintlichen wissenschaftlichen Widerspruch schauen. Also, es kann und ist in vielen Fällen, wenn ich dich richtig verstehe, also tatsächlich aufsteigende Magensäure, aber eben nicht immer. Wie passt das zusammen? Wie kann auch zu wenig Magensäure eben genau diesen Effekt haben, dass ich Sodbrennen erlebe?
Dann lass bei der Begrifflichkeit nochmal bleiben. Reflux, also dieses Rückfließende. Erstmal, wenn wir das nur als Symptom nehmen, gar nicht jetzt eingeteilt in irgendwelche Erkrankungen, aber diese Rückbewegung, wenn wir uns erstmal das anschauen, hat ja noch keiner gesagt, dass es dann wirklich unbedingt ein hoher Anteil an Säure sein muss. Es ist nur immer dieses Naheliegende, dass man sagt, naja, weil es brennt, muss es viel Magensäure sein. Die kommt ja schließlich aus dem Magen. Da bewegt sich das, also so am unteren Ende des Brustbeins. Man merkt, da ist der Magen. Das schießt dann irgendwie hinter dem Brustbein so hoch. Da brennt es dann. Es fühlt sich unwohl an. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ist der eine Teil des Reflux erstmal nur ein Mageninhalt. Da kommt es auf jeden Fall her, befindet sich nicht dort, wo es eigentlich sein sollte. Da kann Säure mit drin sein, da können aber unter Umständen auch Verdauungsenzyme drin sein, weil wir müssen uns auch vorstellen, der ganze Verdauungstrakt arbeitet nicht nur jetzt im Magen und der pumpt irgendetwas zurück, wie man sich das vorstellt, sondern es kann natürlich auch schon teilweise sein, dass es weiter über den Dünndarm gegangen ist. Und hier wissen wir doch, dass im Zwölffingerdarm dann auch noch ein bisschen mehr mit dazukommt, Verdauungsenzyme, Gallensäuren. Und auch hier kann es eine Rückbewegung geben. Und wir merken einfach, dass die, wir haben kürzlich über Ansteuerung, also Nerveninnervation des Verdauungstraktes gesprochen, rhythmische Bewegungen, die entweder bei leeren Magenzustand stattfinden, aber eben auch im Verdauungsprozess. Wenn es hier Probleme gibt, dann kann es sein, dass es auch mal eben eine Rückwärtsbewegung geben kann. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Physiologisch brauchen wir die Magensäure erstmal, die wird produziert. Und das, was ich meine, ist, es gibt nicht einfach nur die eine reingeschüttete Säuremenge, die vorhanden ist, sondern wir haben erstmal einen niedrigen pH-Wert, also viel Salzsäure, die wirklich im Magen vorhanden ist. Das kann grundsätzlich auch gut gehalten werden, aber es gibt Einflussfaktoren, die die Säureproduktion mit verändern. Beispielsweise das, was wir gegessen haben, dann wird unter Umständen mehr Säure angefordert. Aber die Säure entsteht ja nicht irgendwo, sondern in den säureproduzierenden Zellen. Ja, das heißt, wenn das unter Umständen eingeschränkt funktioniert und wir sind wieder im menschlichen Gewebe, in dem Falle im Magen, wenn das nicht optimal funktioniert, kann die Säuremenge auch reduziert sein. Und sie kann auch bei bestimmten Gastritisformen, also entzündlichen Prozessen, eingeschränkt sein. Das macht Sinn, weil wir wissen, bei der Entzündung ist eine der Symptome, dass wir die Funktionseinschränkung haben und die Zellen können unter Umständen zu wenig Säure produzieren. Jetzt hören wir aber ja noch nicht unmittelbar auf zu essen und da hat man unter Umständen auch noch gar keinen Sodbrennen. Aber jetzt kommt eben von oben Nahrung rein, dann wissen wir auch, viele Menschen nehmen sich keine Zeit zum Essen, sind nicht wirklich achtsam. Essen findet nebenbei statt, man guckt noch irgendetwas, schlingt das quasi runter und dann ist erstmal Nahrung im Magen und die mechanische Zerkleinerung hat nicht stattgefunden. Der Körper versucht, beziehungsweise der Magen, mehr Säure und auch Magenschleim zu produzieren. So am Ende verdaut sich das so langsam vor sich hin und irgendwann soll es ja Richtung Dünndarm weitergeschoben werden. So, und wenn es hier Einschränkungen gibt in Form von entweder leichten entzündlichen Prozessen, die erstmal noch gar keine Symptome machen, oder die Säuremenge reicht bei dem, was gegessen wurde, ne, weil sehr große Mengen waren einfach nicht aus, dann wird es weitergeschoben Richtung Dünndarm. Und im Dünndarm wird über Rezeptoren der Säuregehalt festgestellt. Und jetzt, wie gesagt, kommen hier Gallensäuren mit hinzu und Verdauungsenzyme und der Speisebrei wird weiter vermischt. Und jetzt kann es eben sein, dass die Säureproduktion zu gering ist und der Körper nochmal so eine Art Rückbewegung macht. So, und dann ist das Problem eher zu Beginn zu wenig Säure gewesen. Das Ganze kommt wieder zurück in den Magen und der Magen will es auch nicht und schiebt es weiter hoch. Natürlich ist eine gewisse Menge an Säure vorhanden und es gibt dieses brennende und unwohle Gefühl. Aber es kann eben gut sein, dass es zu wenig Säure statt einfach nur zu viel ist. Also da ist relativ klar, es gibt sowohl Überproduktion von Säure als auch zu wenig Produktion. Aber am Ende des Tages ist es eine Frage der Bewegung im Verdauungstrakt, dem, was ich jedenfalls auch zu mir nehme und was ich esse. Und beides kann am Ende irgendwie so mit einer Reflux, also einer Rückbewegung mit einhergehen und sich anfühlen, wie Sodbrennen oder auch Sodbrennen quasi benannt werden. Aber es heißt nicht unweigerlich, dass es immer zu viel Säure ist.
So, wir wollen gleich nochmal näher drauf schauen, was Auslöser sein können, ja, also was dazu führt. Vorher würde ich aber nochmal kurz beim Thema Magensäure bleiben. Gib uns da doch auch nochmal einen Einblick. Warum ist natürlich Magensäure so essentiell wichtig für uns? Also welche Aufgaben hat sie wirklich? Wie funktioniert das mit dem Zersetzen der Nahrung? Du hast einen Mechanismus gerade schon angeschnitten. Also wenn ich das Essen runterschlinge, wenn ich es nicht richtig zerkleinere mit den Zähnen, auch wenn ich nicht genügend Speichel sozusagen im Mund entwickle, den Nahrungsbrei schon irgendwie enzymatisch auch schon mit anfängt zu bearbeiten, sondern wenn ich wirklich das in großen Brocken wie auch immer runterschlinge, hat der Magen natürlich erstmal ganz schön zu tun. Die Magensäure, wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert? Woraus besteht die genau? Wie zersetzt die das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also die Reihenfolge: mechanisch, chemisch, enzymatisch. Ja, das heißt, mechanische Zerkleinerung, da beginnt der Verdauungsprozess. Und die Magensäure ist, um das ganz klar zu sagen, nichts Schlechtes. Und Säure ist auch nicht per se immer etwas Schlechtes. Das glauben auch viele Menschen, ne? Dass man irgendwie so sagt, wir sind doch alle irgendwie übersäuert. Aber der Verdauungstrakt an sich, je nach Abschnitt, hat definitiv saurere Milieus. Und der Magen ist natürlich ganz vorne mit einem pH-Wert von 1 mit dabei. So, um das nur zu erklären, was bedeutet Säure letztendlich? Säure sind freie Protonen. Alle Chemiker und Physiker werden sagen, sag das nicht, aber es sind H+-Ionen, ja, also freie Protonen. Und diese freien Protonen bilden quasi das, was wir als Säure bezeichnen würden. Im Magen ist es HCl, also Salzsäure, H+-Ionen und Chlorid, negativ geladene Ionen in Wasser gelöst. Und der pH-Wert ist sehr niedrig. So, und Säure ist super. Und es ist auch extrem wichtig, dass wir hier einen niedrigen pH-Wert haben. Warum? Weil nach der mechanischen Verdauung kommt die chemische Verdauung. Und das ist dann letztendlich der Prozess der Salzsäure. Also jeder, der sich an seinen Chemieunterricht erinnert, weiß jetzt vielleicht spätestens, warum die Lehrerin der Lehrer gesagt hat, greif nicht mit der Hand in die Salzsäure rein. Das zersetzt quasi das Gewebe, in dem Falle deine Finger. Und das sollte man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Im Magen gibt es unterschiedliche Zelltypen. Die Belegzellen produzieren diese Salzsäure. Und wie gesagt, bei entzündlichen Prozessen kann die Säureproduktion vielleicht auch mit eingeschränkt sein, aber grundsätzlich sollte sie erstmal produziert werden. Und dann haben wir auch schon drüber gesprochen, was macht ein niedriger pH-Wert, in dem Falle die Salzsäure? Es fängt an, Nahrungseiweiße insbesondere zu denaturieren. Ja. Und denaturieren heißt jetzt, also verändert die Form quasi, und Denaturierung klingt ja erstmal nicht so gut, aber doch, das wollen wir ja haben, weil wir wollen ja die Einzelteile aus der Nahrung aufgespalten haben. So, und das ist genau der Prozess, der stattfindet. Und gerade Eiweiß benötigt dann viel Säure. Dementsprechend wird natürlich auch die Menge an Säure, die produziert werden muss, je nachdem, was gegessen wurde, mit angepasst werden. Dann gibt es eine Vorstufe eines eiweißaufspaltenden Enzyms, Pepsinogen. Das wird quasi hier zu Pepsin aktiviert. Und wir haben am Ende des Tages ganz viel Aufspaltung von Eiweiß oder Proteolyse, oder das beginnt quasi hier. Und je nachdem, was man so gegessen hat, verweilt der Speisebrei dann auch eine ganze lange Weile im Magen und wird eben durchgewalkt und bewegt und dementsprechend weiter und weiter angesäuert, um dann diesen Verdauungsprozess einzuleiten. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass dadurch Mikronährstoffe losgelöst werden können. Also gerade bei nicht Hämeisen, also Eisen, was wir aus Fleisch bekommen, ist es wichtig, dass Eisen quasi hier verfügbarer gemacht wird, Calcium verfügbarer gemacht wird. Und dann wissen die einen oder anderen auch, dass aus der Nahrung auch andere Mikronährstoffe rausgelöst werden, insbesondere sowas wie Vitamin B12. Und das Vitamin B12, was rausgelöst wird, wird dann nochmal verpackt in einem neuen Eiweiß, was auch die Magenzellen produzieren, damit es dann im Darm später aufgenommen werden kann. Auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir bei Problemen im Magenbereich, entzündlichen Situationen oder Verwendung von Säureblockern quasi auch ein Problem in der Vitamin B12-Aufnahme haben. So, das ist erstmal chemische Verdauung. Und dann ganz wichtig, was ganz häufig vergessen wird, auch der Magen ist eine Barriere. Hier findet jetzt keine Nährstoffaufnahme statt, aber es ist eine Keimbarriere. Weil was schützen wir nochmal alles davor? Also oder vor was können wir uns schützen? Natürlich auch von Erregern, Pathogenen, die reinkommen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur den Magen strukturell haben, sondern auch die Funktionsweise und dementsprechend die Säureproduktion. Der Punkt wird häufig unterschätzt. Es ist wie so ein mikrobiologischer Filter. Die Keimzahl ist sehr gering. Und das ist ja ein Thema, worüber wir immer wieder auch sprechen, selbst auch bei der Substitution von Bakterien. Bleiben die darin bestehen oder gehen die kaputt? Aber der Versuch ist eigentlich zu sagen, ich versuche hier möglichst viele Keime auch zu zerstören. Funktioniert das nicht, kommen wir einen Schritt weiter und wir haben vielleicht auch ein Thema, was mit Fehlbesiedlung dann auch im Dünndarm wieder zusammenhängen kann.
Mhm. Spannend. Also Verdauung ist auch ein, ja, wie alle Vorgänge in unserem Körper, ein extrem komplexes Ding. Und sehr, sehr interessant, da mal so einen Einblick von dir zu bekommen. Jetzt wollen wir nochmal auf die Ursachen oder die häufigsten Ursachen hinter Sodbrennen schauen. Magensäure ist eigentlich gar nicht das ursächliche Problem, sondern lass uns mal tiefer reinschauen. Also du hast schon gesagt, es gibt diesen unteren Speiseröhren-Schließmuskel. Da würde ich gerne mal mehr von dir erfahren. Aber lass uns auch mal darüber reden, über ja, Mahlzeiten, Mahlzeitenfrequenz, spätes Essen, Körperhaltung beim Essen. Also ich esse, lege mich dann flach auf den Bauch oder auf den Rücken. Alkohol, Medikamente, keine Ahnung, Übergewicht. Lass uns mal auf diese Themen schauen. Rauchen, ich weiß nicht, was da alles reinspielt. Gib uns da einen Überblick. Also welche Ursachen stecken am häufigsten hinter Sodbrennen und warum ist Magensäure nicht immer das Hauptproblem?
Naja, also dann gerne dieses Thema mit strukturell dem Verschließen, also dieser Ösophagus-Sphinkter heißt auf Deutsch der ringförmige Verschluss am unteren Ende der Speiseröhre. Es macht Sinn, ne, dass wir quasi die Speiseröhre noch aktiv ansteuern können über den Rachenbereich, ne, und dann haben wir irgendwann geht es über in diese peristaltische rhythmische Bewegung, die wir gar nicht mehr bewusst dann steuern und dann schiebt die Nahrung quasi weiter über die Speiseröhre zu dem Magen. Dort kommt es rein und dieser Sphinkter kann unter Umständen gestört sein, entweder vielleicht mit Blick auf der Innervation oder, und das ist wichtig, sich strukturell vorzustellen, die Speiseröhre durchdringt unser Zwerchfell, das ist unser Hauptatemmuskel. Und es kann hier gerne, und das beschreiben auch viele, zu so einer Hiatushernie kommen, also da, wo das durchgeht, ist es quasi, so könnte man sagen, vielleicht mit aufbricht, einreißt und damit nicht gut verschließt. Das ist wirklich eine strukturelle Problematik und es begünstigt es. Also die Hiatushernie hört man gerne mit dazu, ne? Aber es ist auch auf den Verdauungstrakt bezogen, was so Risikofaktoren sind, alles, was natürlich mehr Druck erzeugt, also intraabdomineller Druck. Und da gehört dann Übergewicht unter Umständen auch mit dazu. Das heißt, ich habe strukturell vielleicht erstmal ein paar Risikofaktoren oder begünstigende Faktoren, dass so ein Reflux vielleicht auch mit ansteigen kann. Medikamenteneinnahme gehört mit dazu. Und dann das Thema, was esse ich, wie viel esse ich und wann esse ich, ist ein wichtiger Aspekt immer dann, wenn es um das Thema Sodbrennen geht und auch Säureproduktion. Weil auch für den Magen gilt, er ist biorhythmisch gesteuert. Und wenn wir den Magen sehr stark fordern, also zum Beispiel sehr lange Nahrungskarenzen, gar nichts zu essen und dann eine sehr, sehr große Mahlzeit essen, die wir dann vielleicht aber auch noch hektisch zu uns nehmen, dann wird der Magen natürlich stark gedehnt. Auch hier steigt der Druck wieder mit an. Jetzt ist die Frage, kann genügend Säure produziert werden, ja oder nein? Beide Varianten sind jetzt möglich, aber wenn der Druck zu hoch ist und es schiebt rückwärts quasi wieder Richtung Speiseröhre hoch, können die Symptome dadurch auch entstehen. Ja, und das heißt natürlich, Mahlzeitengröße und Timing spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und gerade mit Blick auf den Abend, viele Menschen beschreiben das auch, dass das Sodbrennen vor allen Dingen nachts eine Rolle spielt. Auch hier wieder, nicht nur die Frage, ist es jetzt zu viel oder zu wenig Magensäure, erstmal ist die Symptomatik da. Und klar, wenn ich mich flach hinlege mit sehr gefülltem Magen, und vielleicht auch noch strukturell so eine Hiatushernie besteht, dann fließt es unter Umständen zurück und ich habe wirklich Symptome. Von daher ist da auch das Timing am Abend wichtig, dass man nicht zu spät noch irgendetwas isst und Mahlzeitengröße sich mit anschaut und vor allen Dingen auch über den Tag regelmäßige Mahlzeiten mit dabei hat, weil der Magen sonst nicht wirklich gut damit umgehen kann.
Mhm. Jetzt lass uns mal über diese Medikamente sprechen, die es gibt. Also es gibt frei verkäufliche Sachen, die jeder in der Apotheke einfach sich holen kann. Es gibt auch Medikamente, die man sich vom Arzt verschreiben lässt. Du als Gesundheitswissenschaftler, als jemand, der sich auch mit den Inhaltsstoffen gut auskennt, der auch ja mit vielen Menschen arbeitet, würdest du das empfehlen? Ist das etwas, was man nehmen kann, um die Symptome zumindest zu lindern? Und wie würdest du es einschätzen, sagen wir mal langfristig? Also so wie ich dich kenne, würde ich sagen, muss man wahrscheinlich eher an der Ursache arbeiten als an den Symptomen, oder?
Genau. Und das stellt uns vor diese Frage, was ist dann eigentlich der eigentliche ursächliche Prozess? Mhm. Und ist es ein Thema von zu viel oder zu wenig Säure? Das heißt, wenn das ganze Narrativ darin besteht, Sodbrennen ist zu viel Säure, dann können wir uns vorstellen, dass Sodbrennen immer mit weniger Versuch, weniger Säure zu haben, gelöst werden soll. Mhm. Mhm. Und damit fängt das für mich schon an, um ganz vorweg schon mal zu sagen, Medikamenteneinnahme kann total sinnvoll sein. Und es hängt aber hier wirklich damit zusammen, was euch ein Arzt diagnostiziert mit Blick auf welche Form von einer, ja, vielleicht auch Form von Gastritis ist das unter Umständen. Haben wir hier zu viel Säure? Haben wir einen wirklich fortgeschrittenen Reflux, der wirklich massive Probleme erzeugt? Dann kann das sehr wohl geeignet sein. Und Säureblocker, also Protonenpumpenhemmer, und das sagt der Name, du erinnerst dich, ich habe eben am Anfang gesagt, was ist Säure? Es sind freie Protonen, die von den Belegzellen in den Magen gepumpt werden, also diese Salzsäure. So, und diese Protonenpumpenhemmer hemmen die Pumpen. So, das heißt, am Ende des Tages kommt weniger Protonen rein, ergo haben wir weniger Säure. Und in bestimmten Konstellationen kann das total sinnvoll sein. Also weniger freie Protonen, der Magen-pH-Wert steigt quasi an, also weil wir weniger Säure haben. Und dann ist natürlich am Ende des Tages für manche, wie gesagt, geeignet auch das, was zurückgetrieben wird, also der Speisebrei, das Refluxat quasi weniger sauer. Und im Idealfall hätte ich auch weniger Schleimhautschädigung. Aber das Problem beginnt unter Umständen im Magen schon vorher, weil auch hier die Magenbarriere geschädigt ist, auch Magenschleim nicht ausreichend gut produziert wird. So, und in manchen Fällen kann diese Anwendung total sinnvoll sein. Frei verfügbar machen aber auch viele Folgendes, weil wir wissen ja, Sodbrennen ist immer nur ein reines Säureproblem, dass sie anfangen, irgendwelche Säure, also so Bicarbonatpräparate zu nehmen oder irgendwie so mineralische Dinge, um den Säurewert auszugleichen, um das neutraler zu gestalten. Auch davon würde ich eher absehen. Das ist dann mal ein Versuch, aber wenn da zu viel von verwendet wird, verändert das das Milieu im Magen. Und längerfristig für den Verdauungstrakt ist es eben auch nicht optimal. Wir sind hier nicht ganz an der Ursache bis dahin angekommen. So, und für die Menschen, die wenig Magensäure haben und jetzt einen Säureblocker verwenden, ist es natürlich auch nicht von Vorteil, weil quasi noch weniger Magensäure produziert wird. Jetzt sagen aber viele der Betroffenen, ja, aber ich habe doch so einen Säureblocker verwendet und danach waren die Beschwerden plötzlich besser. Wie kann das sein? Und das führt mich zu dem Anfang zurück, was ich eben gesagt habe mit dem zu wenig Säure. Das heißt, ich habe da einen Speisebrei, der funktionell nicht sauer genug ist im Milieu und irgendwann in den Dünndarm weitergeschoben wird und dort im Dünndarm registriert wird, dass der pH-Wert zu hoch ist, also zu wenig Säure letztendlich vorhanden ist und dass dieser Speisebrei wieder zurückgeschoben wird. Und die Protonenpumpenhemmer beeinflussen quasi insgesamt auch die pH-Wert-Regulationsmechanismen. Das heißt, das passiert am Ende nicht mehr. Der Speisebrei geht einfach weiter und dann ist das Sodbrennen symptomatisch weg, aber das Säureproblem noch nicht nachhaltig angegangen.
Was würdest du jemandem raten, um das eben langfristig in den Griff zu bekommen? Wie kann man da vorgehen? Gibt es da ein Protokoll? Gibt es da Untersuchungen? Wie würdest du jemanden, der zu dir kommt mit Sodbrennen, beschwerden, wie würdest du versuchen, ihm zu helfen?
Genau, ich würde gerne erst wissen, was ursächliche Mechanismen sein könnten. Ob sich das Problem natürlich bei Magensäure, wir können nicht, also man kann reinschauen oder man kann das auch quasi messen. Das muss man in manchen Fällen vielleicht auch tun. Mhm. Aber man kann natürlich einmal herausfinden, anamnestisch auch, also im Gespräch, wo entsteht es, wo fällt das auf? Also wenn Menschen beispielsweise beschreiben, sie essen sehr eiweißreich und davon müssen sie immer besonders viel aufstoßen, könnte das ein Indikator dafür sein. Ich sage bewusst ein Indikator, ich sage nicht, dass das bei allen dann so sein muss, dass wirklich auch zu wenig Magensäure vorhanden ist. Deswegen gibt es den Versuch, auch von außen zugeführte Magensäureersatz, das nennt sich Beta-Inhibitor-HCL, zu verwenden, um mehr Säure zu haben und dann zu testen, wie funktioniert für mich eine Eiweißmenge? Muss ich dann danach davon aufstoßen, ja oder nein? Und in dem individuellen Gespräch oder auch in der Testung findet man unter Umständen eine Tendenz heraus. Ist es zu viel oder zu wenig Magensäure? Oder haben wir eine Problematik in der Darmbeweglichkeit? So, was man sehr schön beispielsweise auch im Test verwenden kann, wie werden beispielsweise pflanzliche Bitterstoffe vertragen, wenn man sie vor einer Mahlzeit mit einnimmt? Wie verändert sich das Sodbrennverhalten beispielsweise mit dabei? So, und man versucht letztendlich diagnostisch in beide Richtungen, also mit Blick in den Magen rein, auch mit der Bestimmung, ob es vielleicht eine Fehlbesiedlung, sowas wie Helicobacter pylori im Magen gibt oder auch über Stuhldiagnostik mehr Informationen herauszubekommen. Und dann gibt es einen sehr spannenden Punkt, der auch mit dazugehört. Menschen, die eine Histaminproblematik haben, also zu viel Histamin produzieren oder eventuell nicht gut abbauen können, haben häufig auch so Symptome rund um Sodbrennen. Und wenn sich das natürlich bestätigt, ist es eine Ernährungskomponente. Mehr Histamin erzeugt am Ende des Tages, vereinfacht ausgedrückt, auch mehr Säure. Da ist es dann auch ein zu viel an Säure. Und wenn der Körper selbst im Verdauungstrakt das nicht gut abbauen kann, kann das ein zusätzlicher Beschleuniger dabei sein. So, und dementsprechend muss man herausfinden, wo ist der Weg. Man kann Protonenpumpenhemmer, wenn sie ärztlich verordnet sind, einsetzen. Aber, und das ist ganz wichtig, es ist nie als Dauermedikation gedacht. Niemals. Mhm. Es ist immer darauf angesetzt, kurzfristig entweder Symptome zu lindern. Es ist aber nicht der so häufig beschriebene Magenschutz. Ja, weil es schützt nicht, sondern es verändert letztendlich das Milieu im Magen und verändert die Nährstoffaufnahme und ist unter anderem auch ein Risikofaktor dafür, dass sich dann im nächsten Darmabschnitt, nämlich im Dünndarm, auch Bakterien mehr und mehr mit ansiedeln können. Das gehört dann an der Stelle genauso mit dazu.
Also abschließend, Matthias, deine drei ultimativen Tipps für Menschen, die immer wieder mal unter Sodbrennen leiden. Was wären deine ersten drei Interventionen, um das Thema in den Griff zu bekommen?
Grundsätzlich macht man sich im Idealfall noch nicht zu viele Gedanken, ob zu viel oder zu wenig Säure. Das ist nochmal ein nachgelagertes Thema. Aber wenn wirklich die Beschwerden auftreten, würde ich mal selbst auf meine Mahlzeitenfrequenz schauen. Also wie häufig esse ich? Und ist vielleicht die Portionsgröße zu groß? Kleinere Mahlzeiten beispielsweise jetzt mit anzupassen, Regelmäßigkeiten dabei zu haben und nicht zu spät am Abend zu essen, macht auf jeden Fall Sinn und kann man probieren. Was man auch testen kann, ich habe es gerade schon erwähnt, ist mein persönliches Go-To-Einnahmethema, was immer auch mit erwähnt worden ist, Bitterstoffe, weil da kann man nicht viel mit falsch machen. Wir haben sowieso in unserer Nahrung zu wenig Bitterreize. So, und Bitterstoffe, die und deswegen sage ich bewusst vor dem Essen, und es ist dann erstmal noch egal, welche Lebensmittel haben wir nicht mehr so viel bitter, aber welche Tropfenform oder ähnliches man mit verwendet. Die Bitternote, vereinfacht ausgedrückt, sorgt dafür, dass Sekrete im Verdauungstrakt im Nachgang, könnte sagen, rhythmischer produziert werden. Ganz einfach ausgedrückt.
Spannend.
Und von daher löst das bei ganz vielen Dingen erstmal auch vielleicht im ersten Schritt symptomatisch, ne, wenn auch so Verdauungsenzyme vielleicht zu wenig sind, dass es besser verdaut werden kann. Und viele nutzen Bittertropfen nach dem Essen. Ich würde sie kontinuierlich, ob ich nun Sodbrennen habe oder nicht, schon vor dem Essen verwenden. Danach ist es unter Umständen zu spät, weil das quasi das Kind in dem oder der Speisebrei ist schon in den Brunnen oder in den Magen gefallen. Also die Probleme bestehen dann vielleicht schon. Und was nicht geht, falls jetzt da einige drüber nachdenken, der Bitterlikör, den Oma früher schon gerne dann nach dem Essen getrunken hat, der wird nicht so hilfreich sein. Also im Idealfall auch ohne Alkohol wirklich mitzuverwenden. So, und dann würde ich selbst mal drauf achten, ob es bestimmte Trigger gibt. Das gibt mir vielleicht auch schon einen Aufschluss darüber, ob ich zu viel, zu wenig Säure habe. Also passiert es beispielsweise, wenn ich Kaffee trinke oder wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich so typische histaminreiche Lebensmittel. Da kann man schon mal ein bisschen mit auf die Suche gehen. Aber ich würde hier ganz klar auch sagen, Alarmzeichen mit zu beachten, wenn irgendwie so Schluckbeschwerden entstehen, wenn irgendwie ein starker Gewichtsverlust plötzlich stattfindet oder wenn man erbrechen muss, definitiv das ärztlich abklären zu lassen. Warum? Weil egal was dann die Speiseröhre hochsteigt oder auch Probleme bereitet, auch der Magen hat vielleicht hier gerade einen entzündlichen Prozess, der schon länger anhält. Das sollte man mit berücksichtigen. Es kann so zu leichten Blutungssituationen dabei kommen, wenn das unbehandelt bleibt. Ne? Man kämpft sich irgendwie so durch. Also das würde ich wirklich überprüfen lassen. Und im Idealfall wird auch der Frage nachgegangen, ist es jetzt zu viel Säure, ist es zu wenig Säure, ist es ein Thema der Darmbeweglichkeit? Und erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass man sehr gut über Ernährungskomponenten, Frequenz, bestimmte Lebensmittel, wo ich weiß, darauf reagiere ich. Bei ganz vielen, wie gesagt, so histaminreiche Lebensmittel, wenn die phasenweise rausgenommen werden, das deutlich reduziert werden kann an der Symptomatik, an der Häufigkeit. Nicht zu spätes Essen. Man auf jeden Fall eine sehr gute Begleitstrategie hat. Ich nehme gerne, und jetzt mein letzter Punkt, der gehört für mich auch noch mit dazu, auch hier wieder beim Magen mit dazu, wir sind keine Maschine. Das heißt, das auf eine andere Ebene zu bringen, also nicht nur das, was ich oben reinschmeiße, sondern Entspannungstechniken vor dem Essen beispielsweise zu verwenden, ruhige Atemtechniken vor dem Essen, danach zu ruhen, Kontakt mit den eigenen Händen, auch mit dem Magen, mit dem Bauch aufzunehmen, sind wichtige Faktoren, um das eigene System quasi aus so einem Stressmodus unter Umständen rauszubringen, sich besser auf den Verdauungsprozess vorzubereiten und damit auch anzuregen, dass man vielleicht dann auch wieder ausreichend Magensäure und Magenschleim produzieren kann.
Und sag mal, das Thema, was ich auch gehört, gelesen habe, was viele probieren oder machen, wenn sie Sodbrennen haben, ein großes Glas Wasser trinken. Einfach ja. Um, sagen wir, das, was da in der Speiseröhre sich irgendwie bemerkbar macht, runterzuspülen, zu verdünnen. Mhm. Kann das helfen? Oder ist das so ein Mythos?
Das Thema, was dann gerne gesagt wird, dann verdünne ich ja zu sehr meine Magensäure und dann kann ich auch nicht gut verdauen. Da würde ich mir auch keinen größeren Stress machen, weil Flüssigkeit, gerade reines, also Wasser, verlässt quasi relativ zügig den Magen auch wieder. Und am Ende steuert der Magen selbst auch anhand des pH-Wertes und des Speisepreis, wie viel Säure nachproduziert werden muss. Mhm. Also es spricht nichts dagegen, etwas zu trinken, das zu lösen. Es wird ja auch gerne verwendet, auch zur Appetitzyklung, dass man sagt, vor dem Essen erstmal etwas
großes Glas Wasser.
Großes Glas Wasser trinken. Ja. Kann man machen. Es wird kein nennenswerten, keinen riesengroßen Effekt haben. Es wird aber auch nicht massiv verdünnend sein, weil schon immer auch wieder nachreguliert wird. Ja, und wenn das, klar, wenn es eingeschränkt ist, hat man unter Umständen nochmal etwas weniger Magensäure. Das könnte natürlich noch ein Faktor mit dabei sein, aber würde ich nicht als Tipp mit dazu verwenden.
Was nehmen wir mit aus dieser Folge? Magensäure ist nicht unser Feind. Sie ist, ja, wichtiger Bestandteil unserer Verdauung, wichtig für die Eiweißspaltung, für die Nährstoffaufnahme und am Ende auch ein Schutz vor Keimen. Sodbrennen, auch das können wir aus dieser Folge definitiv mitnehmen, bedeutet nicht automatisch zu viel Magensäure. Entscheidend ist, warum Säure in die Speiseröhre zurückfließt und ob dahinter tatsächlich eine Überproduktion, eine gestörte Magenentleerung, ein schwacher Schließmuskel oder sogar zu wenig Magensäure stecken. Genau deshalb also sollte die Therapie nicht nur das Brennen unterdrücken, sondern, und ich finde, das hat Matthias gut erklärt, möglichst die Ursache treffen. Matthias, herzlichen Dank für diese Reise in die Biologie unseres Körpers. Hat wieder großen Spaß gemacht. Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Sodbrennen, Magensäure, Säureblockern, wenn ihr selber darunter leidet, Erfahrungen habt, vielleicht auch Tipps habt, wie ihr das Thema in den Griff bekommt, schreibt es uns gerne unter diese Folge direkt bei Spotify. Da könnt ihr euren Kommentar hinterlassen. Am Montag gibt es die nächste Folge, den nächsten Deep Dive hier bei den Health Nerds. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.